Los geht's.
Wir waren zusammen letztes Wochenende auf Konfi-Freizeit, ihr wisst es, und einige andere auch. Und dort hatten wir verschiedene Gespräche über verschiedene Themen. Oh, vielen Dank, sogar mit Licht. Und eins ist mir am besten in Erinnerung geblieben. Wir haben immer so Kleingruppen zusammen gemacht. Und der Harald Deininger hatte davor über das Thema Schuld gesprochen. Ja, genau, die beiden hier geben sich schon die Faust, die in meiner Kleingruppe waren. Um euch geht es, richtig. Und ihr könnt euch sicherlich noch daran erinnern, es ging um das Thema Schuld. Ein Junge hatte sich von seinen Eltern das Auto ausgeliehen. Er hatte es einfach genommen. Und was ist passiert? Er hat das... Genau, also er durfte das Auto nicht nehmen und er war auch noch viel zu jung, er hatte noch keinen Führerschein, aber er hat es trotzdem getan und hat das Auto auf der Autobahn voll gegen die Wand gesetzt. Und dann haben wir in der Kleingruppe darüber gesprochen, wie würde eigentlich unser Vater reagieren? Was würde der eigentlich dazu sagen? Und ich fand es ganz interessant, was ihr da gesagt habt. Einige sagten, mein Vater, der würde vollkommen ausrasten. Der würde mir dermaßen die Meinung geigen, der würde mich vielleicht ein paar Tage lang nicht mehr angucken. Und ein anderer sagte, ja, der wäre mir auf jeden Fall böse, mein Vater, aber er würde mir jetzt nicht wirklich den Kopf abreißen. Und wieder ein anderer sagte, oh, der wäre einfach nur froh, wenn mir nichts passiert ist. Wie würde eigentlich unser Vater damit umgehen? Wie würde bei jedem von uns, wenn wir sowas machen, wie würde unser Vater damit umgehen? Mir ist sowas schon mal passiert, dass ich ein Auto gegen die Wand gesetzt habe. Als ich 18 Jahre alt war, hatte ich gerade frisch meinen Führerschein und ein Freund von mir hat mir sein Auto ausgeliehen. Es war sein Ein und Alles, würde ich sagen, dieses Auto. Und ich sollte für ihn was transportieren von einem anderen Ort. Eine große Monitorbox. Und dann bin ich damit gefahren und es lief alles super, bis ich rückwärts einen Berg runtergefahren bin. An der Seite eine Leitplanke. Ich habe nicht so richtig was im Rückspiegel gesehen. Ich habe gedacht, ach, hast du doch noch total viel Platz. Und dann höre ich noch das Geräusch in meinen Ohren. Ein richtig, richtig unangenehmes Geräusch. Wer das schon mal erlebt hat, weiß es, Blechschaden klingt nicht besonders schön. Und ich habe das Auto voll gegen die Leitplanke, an der Leitplanke entlang geschrammt. Und dann stand ich da. Ich war einen Moment nur so schockiert, was soll ich jetzt machen? Also wegrennen ist schon mal keine Option. Dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Das ist sein Auto, der hat auch nicht viel Geld. Ich habe nicht das Geld, um ihm das zu erstatten. Und meine Eltern, wenn die das mitkriegen, dann werden die richtig sauer, dann sind die richtig enttäuscht von mir. Oh Mann, was mache ich jetzt? Stand ich da also und habe überlegt und überlegt und habe gedacht, ich muss ihn jetzt auf jeden Fall anrufen. Und wie er reagiert hat, da komme ich gleich später noch dazu. Aber diese Geschichte mit dem Auto, die führt mich zu dem Thema meiner Predigt heute. Ich habe ja gesagt, dass es ums Thema wie gehen wir als Christen miteinander umgeht? So stand es auf der Homepage. Und ich finde, das ist ganz charakteristisch für unser Zusammenleben als Christen. Es gibt Dinge, die gehen einfach kaputt. Gegenstände. Aber es gibt auch Beziehungen, die gehen kaputt. Das erleben wir in unserem Leben. Es gibt auch in unserer Gemeinde Konflikte, Verletzungen. Sowas gehört zum Leben dazu. Bei jedem persönlich und auch in unserem Zusammenleben. Damit will ich jetzt nicht irgendwelche konkreten Situationen andeuten, überhaupt nicht. Ich bin ja noch nicht lange hier in der Gemeinde, also kann ich das auch gar nicht einschätzen, was es da für Sachen gibt. Es geht eher darum, dass wir allgemein mal gucken, hey, wie kann unser Zusammenleben eigentlich gestaltet sein? Wie geht das, als Christen miteinander leben? Auch mit Schuld, auch mit Konflikten, auch mit Dingen, die schiefgehen. Und dafür habe ich einen biblischen Text mitgebracht, den ich euch vorlese. Steht in Matthäus 18. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht. Der war ihm 10.000 Zentner Silber schuldig. Da er es nun nicht bezahlen konnte, befahl der Herr ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Da fiel ihm der Knecht zu Füßen und flehte ihn an und sprach, hab Geduld mit mir, ich will dir das alles bezahlen. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei und die Schuld erließ er ihm auch. Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte. Der war ihm 100 Silbergroschen schuldig. Und er packte und würgte ihn und sprach, bezahle, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach, hab Geduld mit mir, ich will dir es bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm, du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, an jeder seinem Bruder. In der Geschichte geht es um einen Statthalter. Hier steht Knecht. Der wird wahrscheinlich ziemlich viel Vermögen gehabt haben, ziemlich viele Provinzen, weil sonst hätte er gar nicht so große Schulden haben können. Und diese 10.000 Zentner Silber, könnte man heute sagen, das waren 50 Millionen Euro ungefähr. Also ein riesiger Betrag. Er konnte das Geld nicht zurückzahlen, hatte wahrscheinlich schlecht gewirtschaftet. Und er saß schon seit einigen Tagen in einer Zelle, in einer modrigen, kalten Zelle. Er wusste, bald würde er zum König geführt werden. Und da saß er nun, ängstlich, zitternd. Er wusste nicht, was mit ihm passieren würde, ob er das überleben würde. Und er hatte riesige Angst, sodass ihm immer wieder kalt und heiß wurde und ihm der Schweiß von der Stirn tropfte. Er saß da und er wusste nicht, was passiert mit mir, was wird sein. Wird der König mich umbringen? Und da hörte er die Schritte der Wachen. Ein Schritt nach dem anderen, schwere Schritte. Sie klopften an seiner Tür, rissen sie auf, packten ihn am Arm und nahmen ihn mit. Und in seinem Kopf spielte er nochmal alles durch. Wie er sich entschuldigen könnte, wie er sich rausreden könnte. Und sie gingen langsam, schweren Schrittes zum König. Bei dem König angekommen, warf er sich sofort auf den Boden. Mit dem Kopf nach unten und war ganz still. Der König ging hin und her und schaute ihn an. Du bist es also! Du bist der, der mir so viel schuldet. Du bist der, der mir so viele Millionen schuldet. Ich weiß ganz genau, was ich mit dir mache. Du wirst als Sklave verkauft. Du und deine Frau und deine Familie und alles, was du hast, gehört mir. Der Statthalter musste einen Moment schlucken und sein Gesicht erstarrte. Was war jetzt mit seinem Leben? Was könnte er überhaupt noch tun? Und er sagte einfach nur, aber hab doch Geduld mit mir, ich will dir es bezahlen. Die Wachen, die außen rum standen, schauten ihn an und dachten sich, lächerlich, das geht gar nicht. Er kann das Geld nicht bezahlen, es ist viel zu viel. Doch der König schaute ihn an. Und in dem König passierte etwas. Sein Herz zog sich so richtig zusammen. Und er spürte in sich ganz tiefes Mitleid und dachte, ich kann nicht anders. Ich muss dem Mann helfen. Und der König, er spürte richtig körperliche Schmerzen, als er diesen Mann vor sich sah. Und sagte nur, du bist frei. Ich erlasse dir alles. Du kannst gehen. Fang neu an. Und so ist Gott. So ist Gott. Wenn Gott unsere Konflikte, unsere Verletzungen und auch die Sachen, für die wir gar nichts können, die, ich nenne es mal Verstrickungen, da wo wir einfach drin gefangen sind, wenn Gott das sieht, dann geht es ihm so. Die Bibel nennt dieses Wort Erbarmen und das ist damit gemeint, dass es ihm ganz tief im Herzen wehtut, dass er uns Menschen sieht und merkt, ich kann nicht anders. Ich muss ihnen helfen. Ich kann sie nicht alleine lassen. Und ich werde nicht. Und ich werde ihnen alles erlassen, was falsch gelaufen ist. So ist Gott. So ist Gott. Er leidet richtig mit. Das macht er in Jesus, indem er auf die Welt gekommen ist, indem er für uns gestorben ist und für uns auferstanden. So ist Gott. Er hat Erbarmen. Es geht ihm richtig durch Mark und Bein, wenn er uns sieht und das, was in unserem Leben kaputt ist. Aber halt, war nicht das Thema der Predigt vom Umgang unter Christen. Wie können wir eigentlich miteinander umgehen? Da müsste man doch eigentlich damit anfangen, erstmal zu sagen, ja, das können wir tun und so sollen wir uns verhalten und das ist es. Ich glaube, das ist der Grundfehler, wenn wir bei uns Menschen anfangen. Wenn wir etwas verändern wollen in unserem Leben, dann müssen wir bei Gott anfangen. Dann bleibt uns gar nichts anderes übrig, als auf diesen Gott, der so ist wie in der Geschichte der König, zu schauen und zu sagen, boah, was für ein Gott, was für eine Barmherzigkeit, das ist das Wort, das die Bibel nimmt, was für ein Gott, der mit uns leidet. Barmherzigkeit, das ist so ein Wort, vor allem unter Christen, das ist schon relativ alt. Und man sagt es mal so schnell, wenn man so in christlichen Kreisen sich bewegt, dann sagt man mal schnell, ja, Gott ist barmherzig. Aber was heißt das eigentlich? Das ist nicht nur in dieser Geschichte. Das bedeutet, für Gott ist nichts unversöhnbar. Für Gott gibt es keinen Konflikt, der nicht irgendwann wieder geklärt werden kann. Für Gott gibt es keine Verletzung, die nicht geheilt werden kann. Für Gott gibt es keine Grenzen in seiner Liebe zu uns. Vorhin musste ich die ganze Zeit hier rauf gucken, auf dieses, wie heißt das? Ah ja, okay. Wieder was gelernt. Hier steht, Gott ist Liebe und ich finde, das ist so passend. Gott ist Liebe, Gott ist barmherzig und er kann gar nicht anders, als uns zu lieben. Ganz eindrücklich, ich habe es schon einer Mitarbeiterin auf dem Konfi-Wochenende erzählt, war mir da der Luther-Film. Ich weiß nicht, ob ihr die Szene vor Augen habt, wo Martin Luther einen Selbstmörder sieht. Einen 12- oder 13-jährigen Jungen, der sich umgebracht hat. Und damals war klar, der hat keine Chance. Der kommt nicht in den Himmel, der kommt nicht zu Gott. Und er nimmt ihn, er schaufelt ein Grab für den Jungen und begräbt ihn. Und seine Worte zu dem Jungen sind, Gott ist Barmherzigkeit. So ist Gott. Und wenn du jetzt vielleicht denkst, ja, ja, das weiß ich ja alles, das habe ich schon so oft gehört, dann sage ich dir, das ist die Grundlage unseres Zusammenlebens. Nur wenn wir uns das immer wieder klar machen, dass Gott Barmherzigkeit ist, dass Gott Liebe ist, dass er Mitleid mit uns hat, mit uns leidet, wenn es schwierig ist, wenn das die Grundlage ist, dann können wir gucken, wie wir miteinander umgehen. Weil dann können wir neu durchatmen, wenn wir spüren, Gott ist wirklich barmherzig. Auf dem Heimweg geht unser Statthalter Schritt für Schritt aus dem Palast raus und er weiß überhaupt nicht, was mit ihm passiert ist. Was war das gerade? Eben noch war er total in Schuld verstrickt, keine Chance mehr rauszukommen und jetzt ist er frei. Was ist mit mir passiert? Und da ging er weiter, Schritt für Schritt, Richtung seinem Zuhause und überlegte, was mache ich denn jetzt? Ich muss dem König irgendwas zurückzahlen. Ich muss ihm irgendwas wiedergeben. Also das kann so nicht bleiben. Aber wie mache ich das? Und da sah er einen seiner Untergebenen. Und es fährt richtig Zorn in ihn. Er geht hin, packt ihn, würgt ihn und sagt, bezahl mir alles, du schuldest mir Geld. Ich brauche dein Geld, bezahl es mir. Und der Knecht, der Untergebene, macht genau das Gleiche wie er zuvor. Er schmeißt sich auf den Boden und sagt, hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Es war ein viel kleinerer Betrag, es war vielleicht ein Monatsgehalt. Er schmeißt sich auf den Boden und sagt genau das Gleiche. Und eigentlich müsste in dem Mann doch jetzt sein, ja, natürlich, ich vergebe dir. Die Bibel sagt an der Stelle nur, er wollte nicht. Der Mann will einfach nicht. Was auch immer seine Beweggründe waren, er wollte einfach nicht. Nö, ich vergebe dir nicht. Ich will nicht. Ich finde, der Statthalter, dieser Mann, ist total hart und unbarmherzig. Wie kann das denn sein? Vielleicht 5 oder 10 Minuten vorher oder eine Stunde hat er erlebt, wie der König zu ihm ist. Er hat es erlebt. An seinem eigenen Mensch, an seiner eigenen Person, an sich. Er hat überhaupt nichts verstanden. Gar nichts. Wie ist das eigentlich bei uns? Haben wir diese Barmherzigkeit wirklich in uns verstanden? Haben wir das wirklich durchdrungen, was das für unser Leben heißt? Ich weiß nicht, wie es bei jedem Einzelnen von euch ist. Das könnt ihr sagen. Ich kann nur sagen, wie es bei mir ist. Ich habe die letzten 3 Jahre ja in einer Lebensgemeinschaft gelebt, im Joanneum. Und da gab es Sachen, da war ich so unbarmherzig, weil mich das so genervt hat. Es gab zum Beispiel einen in meinem Kurs, der hat immer vor Klausuren viel zu spät angefangen zu lernen. Und ich habe mir gedacht, nach dem 5. Mal muss man es doch verstanden haben. Aber immer das Gleiche. Am Anfang habe ich ihm noch geholfen, aber dann irgendwann habe ich mir gedacht, das gibt's doch nicht. Oder ein anderer aus meinem Kurs ist immer ausgerastet. Egal was war, er ist wegen Kleinigkeiten voll hochgegangen. Und irgendwann habe ich gemerkt, wie ich unbarmherzig werde gegenüber diesen Leuten. Wie ich denke, hey, du musst es doch mal lernen. Und das ist der Spiegel, den uns diese Geschichte vorhält. Die Geschichte von dem Statthalter und dem Knecht und dem König. Wie verhalten wir uns? Wenn jemand an uns schuldig wird, wie verhalten wir uns in Konflikten? Ja, wie verhalten wir uns, wenn jemand immer wieder den gleichen Fehler macht? Und ich merke, wie gut mir das tut, wenn dann jemand zu mir barmherzig ist. Zurück zur Geschichte vom Auto. Ich habe das Auto ja an die Leitplanke gesetzt und habe meinen Kumpel Flo angerufen. Und ich sage nur am Telefon zu ihm, hey, Mann, ich habe dein Auto an die Wand gesetzt. Und ich habe gedacht, jetzt ist er sauer auf mich. Oder sagt, hey, ja, okay, dann musst du es halt bezahlen. Wir gehen auf jeden Fall erstmal zu deinen Eltern. Und das Einzige, was er gesagt hat, ist dir was passiert? Alles okay? Ich habe gesagt, nee, ist nichts passiert, mir geht's gut, alles in Ordnung. Und er hat gesagt, hey, ist kein Problem. Ist überhaupt kein Problem. Du musst nichts bezahlen, mach dir keine Sorgen drum. Ich weiß, du hast nicht viel Geld. Es ist überhaupt kein Stress. Ich weiß nicht, ob ich so reagiert hätte, aber diese Barmherzigkeit, die er gegenüber mir hatte, die tat mir so gut. Ich habe mir gedacht, Mann, ich habe gerade echt Mist gebaut. Aber der ist einfach barmherzig zu mir. Und ich glaube, es tut uns so gut untereinander, wenn wir so miteinander umgehen, wie mein Kumpel damals mit mir. Wenn wir immer wieder die Möglichkeit geben, auch bei Konflikten, auch bei Schwierigkeiten, auch bei Streit, neu aufeinander zuzugehen. Und Jesus ist es damit echt ernst. Das merkt man daran, dass am Ende er auch die Konsequenzen benennt, ja, wenn wir nicht so handeln. Jetzt bin ich nicht der Typ, der da Druck auslöst. Das liegt mir einfach nicht. Ich möchte nicht mit Konsequenzen drohen, weil das passt nicht zu mir. Aber mir zeigen diese Worte am Ende, wo der Statthalter hart bestraft wird, dass es Jesus echt ernst ist. Dass es ihm wirklich ernst ist, wie wir uns miteinander verhalten. Dass es ihm wichtig ist, dass wir barmherzig zueinander sind. Dass es eine Bedeutung hat. Und ich finde, es wäre total cool, wenn hier Leute ganz neu in die Gemeinde zum Beispiel kommen und spüren, boah, hier darf ich auch mal einen Fehler machen. Hier darf ich auch mal ein falsches Wort sagen. Hier darf ich mich auch mal falsch verhalten. Das wär's. Und ich finde, wir sind da schon auf einem guten Weg. Das, was ich jetzt in den letzten Monaten erlebt habe, da habe ich das auch schon oft gespürt. Aber ich finde, da können wir uns ruhig noch mehr ransetzen und sagen, komm, wie können wir barmherzig sein, wenn jemand Fehler macht? Und da möchte ich jetzt noch drei konkrete Sachen benennen, dass man auch was mitnehmen kann in seinen Alltag. Das erste ist, es gibt Menschen, mit denen versteht man sich auf Anhieb gut. Und es gibt Menschen, da stimmt die Chemie einfach nicht. Es passt einfach nicht. Man kommt irgendwie nicht miteinander klar. Und ich finde, dass wir als Gemeinde das auch dürfen. Das darf auch so sein, dass es Menschen gibt, die, mit denen wird man einfach nicht warm. Aber ich finde es total wichtig, dass wir dann für denjenigen beten, barmherzig zu ihm sind, vielleicht auch Probleme mal benennen, mal sagen, hey, das geht mir wirklich auf die Nerven. Aber ihn oder sie dabei nicht verurteilen, sondern barmherzig sein. Und barmherzig auch mal sagen, hey, das ärgert mich. Es darf also sein, dass man nicht so ganz miteinander klarkommt. Aber wir können aufeinander zugehen, weil wir wissen, Gott ist uns barmherzig. Und das Zweite ist Vergebung. Vergebung ist möglich. Vielleicht gibt es in deinem Leben auch Sachen, die irgendwie noch unversöhnt sind mit einem Menschen. Das kann sein und das gibt es im Leben. Ich glaube, je älter man wird, umso stärker ist das auch so. Das kann ich nicht ganz bewerten. Aber ich glaube, dass Vergebung möglich ist. Egal wie lange Dinge zurückliegen, Vergebung ist möglich. Es ist möglich, durch Gott neu aufeinander zuzugehen. Und das Dritte ist, es kann auch sein, dass es bei dir selbst so eine unversöhnte Lebensgeschichte gibt. Mit etwas, was dir widerfahren ist. Etwas in der Kindheit, etwas später im Job. Ja, wo auch immer. Gott kann es möglich machen, dass es wieder heil wird. Gott kann heilen. Das geht. Und deswegen, geh einfach zu ihm. Bete, sprich mit ihm. Und er kann es heilen. Er kann Dinge wirklich gut machen und verändern. Ich habe die Predigt vom Umgang unter Christen genannt. Eigentlich müsste ich jetzt noch einen Untertitel hinzufügen. Die Barmherzigkeit Gottes. Weil das ist das Fundament. Das ist die Grundlage unseres Umgangs miteinander. Dass wir Gott wirklich wichtig sind. Dass er mit uns mitgeht, mit uns mitleidet in unserem Leben. Und das ist die Grundlage unseres Lebens, seine Barmherzigkeit. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.